Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zur neuesten Ausgabe unseres Corona-Podcasts. Mein Name ist Erwin Bieker, ich bin der Chefarzt für Innere Medizin im Zollernalbklinikum in Balingen. Wir haben kein festes Thema für den aktuellen Podcast. Es geht im Großen um die Auswirkungen der dritten Welle. Wir haben einige Fragen erhalten und die werde ich jetzt mal Stück für Stück abarbeiten und beantworten. Die erste Frage: Wie stellt sich die Corona-Situation im Zollernalbklinikum aktuell dar? Es ist so, dass wir ja seit Beginn der ersten Welle vor über einem Jahr durchgehend Patienten mit Covid-Erkrankung hatten. In Spitzenzeiten in der ersten Welle teilweise 100 bis 120 Patienten gleichzeitig. Im Moment sind das zum Glück nicht so viele. Wir haben seit dem Dezember 2020 durchgehend eine Station definiert als Infektionsstation, auf der die Corona-Patienten behandelt werden. Diese Station hat im Moment 40 Betten. Belegt sind aktuell ungefähr 25 Betten. Wir hatten vor 2 Wochen aber auch schon die Situation, dass die 40 Betten nicht mehr gereicht hatten und wir auf eine andere Station mit ausweichen mussten. Wenn man sich aktuell die steigenden Inzidenzwerte in Deutschland und auch im Zollernalbkreis ansieht, ist aber leider zu befürchten, dass wir wahrscheinlich in 2 Wochen diese 40 Betten wieder voll benötigen werden. Darüber hinaus behandeln wir natürlich auch Patienten auf der Intensivstation. Dort sind im Moment 5 Patienten beatmet und auch einige nicht beatmete Patienten in Betreuung. Nächste Frage. Vielfach wird berichtet, dass das Durchschnittsalter der Covid-19-Patienten in den Kliniken sinken würde. Bildet sich dies auch im Zollernalbklinikum ab? Worauf ist es zurückzuführen? Das stimmt, also die Beobachtung kann ich letztlich nur bestätigen. Die Patienten sind deutlich jünger. Ich führe das auf den Impfeffekt zurück. Ein Großteil der über 80-Jährigen und mittlerweile auch doch zumindest ein Teil der über 60-Jährigen sind geimpft worden. Und diese Patienten sehen wir jetzt nur noch selten im Krankenhaus. Die Patienten, die wir sehen, sind in der Regel nicht, also die älteren Patienten, die wir sehen, sind in der Regel nicht geimpft oder jedenfalls nicht vollständig geimpft. Das ist ja insofern interessant, als dass wir mittlerweile die Variante B.1.1.7, also die sogenannte britische Variante, fast ausschließlich sehen. Aktuell haben wir, glaube ich, nur noch einen Patienten, der die ursprüngliche Variante mal hatte, im stationär. B.1.1.7 ist aggressiver, also zum einen ist es infektiöser, es steckt mehr Menschen an. Man sieht das auch daran, dass wir zunehmend häufig Familienmitglieder oder Ehepartner behandeln, die beide so schwer erkranken, dass sie ins Krankenhaus müssen. Das ist eine Beobachtung, die wir in der ersten Welle so kaum gesehen hatten. Und die wahrscheinlich höhere Aggressivität, die ja auch in einer britischen Studie nachgewiesen wurde, äußert sich darin, dass die Patienten jünger sind. Den jüngsten Patienten, den wir stationär behandelt hatten, der war Mitte 20. Nächste Frage. Ergänzend, wenn die Patienten möglicherweise jünger werden, unterscheiden sich die Krankheitsverläufe und Behandlungen? Die Behandlung unterscheidet sich zwischen jungen und älteren Patienten im Prinzip nicht. Ich gehe nochmal auf die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten ein, weil das ja doch immer wieder eine gestellte oder häufig gestellte Frage ist. Wenn man jetzt die stationär behandelten Patienten betrachtet, dann ist das wichtigste Medikament ein bestimmtes hochpotentes Cortisonpräparat, mit dem die Patienten behandelt werden. Da ist die Wirksamkeit auch in Studien nachgewiesen und das ist auch unsere Beobachtung. Patienten, die wirklich früh ins Krankenhaus kommen, kann man auch mit Remdesivir behandeln. Das ist dieses Medikament, das auch schon länger in der Diskussion ist und die Virusvermehrung unterdrückt. Unterdrückung der Virusvermehrung macht aber natürlich nur wirklich am Anfang der Erkrankung Sinn. Im weiteren Verlauf ist es ja weniger das Virus, das den Menschen schädigt, als vielmehr die überschießende Immunreaktion. Die überschießende Immunreaktion wird zum einen mit dem Cortison behandelt, zum anderen gibt es andere Medikamente, die gegen Interleukin 6 gerichtet sind. Interleukin 6 ist ein Botenstoff im Körper, der Immunantworten, Entzündungsreaktionen steuert. Die Medikamente, die dort eingesetzt wurden oder eingesetzt werden, wurden entwickelt zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis, wo so eine fehlgesteuerte Immunreaktion ja auch eine Rolle spielt. Die Datenlage ist aber relativ unübersichtlich. Erst gestern sind in einem der renommiertesten medizinischen Journals zwei Arbeiten dazu erschienen. Die eine Arbeit zeigte einen ganz guten Effekt dieser Medikamente auf den Verlauf von schwerkranken Patienten. Die andere Arbeit konnte diesen Effekt nicht zeigen. Die Studien sind auch insofern kritisch zu diskutieren, da teilweise Patienten parallel mit Cortison behandelt wurden und man dann wirklich Probleme kommt zu sagen, liegt es jetzt am Cortison, dass der Verlauf besser war, oder liegt es wirklich an diesen neuen Medikamenten? Ein weiteres Medikament, das in der ersten Studie gute Erfolge gezeigt hat, geht in dieselbe Richtung. Das ist ein sogenannter JAK oder Januskinase-Inhibitor. Auch der wird in der rheumatoiden Arthritis oder gegen rheumatoide Arthritis oder auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen eingesetzt. Hat letztlich auch das Ziel, die Immunantwort zu unterdrücken. Aber da ist auch das letzte Wort für den Routineeinsatz noch nicht gesprochen. Bei Patienten mit wirklich schweren Verläufen setzen wir diese Anti-IL-6-Medikamente ein, aber für die breite Masse ist das sicher nichts. Wenn man an die Patienten denkt, die sich jetzt gerade frisch infiziert haben, gibt es auch Behandlungsmöglichkeiten. Das sind sogenannte monoklonale Antikörper, die darauf gerichtet sind, das Virus zu neutralisieren. Diese Behandlung macht natürlich nur Sinn, wenn man einen Patienten ganz früh nach der Infektion behandelt. Entsprechend ist auch die Zulassung formuliert. Wenn man also einen Patienten hat, der entweder hochbetagt ist oder ein Risikopatient aufgrund von anderen Erkrankungen ist und man davon ausgeht, dass er sich gerade frisch infiziert hat oder infiziert haben könnte, dann kann man diese Antikörper als Infusion geben, die dann direkt das Virus neutralisieren, bevor es sich wirklich weiter vermehren kann. Die meisten Patienten, die wir beim Krankenhaus sehen, in der Regel sich schon vor 14 Tagen oder noch länger infiziert haben. Wenn sich also die Erkrankung ihrem Höhepunkt nähert, spielt das bei den stationären Patienten, diese Behandlung, in der Regel keine Rolle mehr. Was wir außerdem noch sehen, sind längere Intensivverläufe der jüngeren Patienten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es bei den alten Patienten häufig doch so ist, dass sie bei einer schweren Erkrankung auch auf der Intensivstation früher versterben, während die jüngeren Patienten doch mehr Reserven haben und dann auch einen längeren Intensivaufenthalt auch überleben können. Nächste Frage: Wie wird die Gesamtsituation in naher Zukunft im Zollernalbklinikum eingeschätzt? Auch vor dem Hintergrund, dass jedenfalls in größeren Städten Klinikpersonal gerade sehr lautstark Druck auf die Politik ausübt und von Notrufen spricht, im Hinblick auf eine mögliche Überlastung. Also unsere Hoffnung ist, dass die ja jetzt sogenannte Bundesnotbremse tatsächlich für eine Entlastung sorgt und die doch jetzt sehr hohen Inzidenzraten wieder heruntergehen, um zu verhindern, dass die Situation eskaliert. Im Zollernalbklinikum ist es so, dass wir die Patienten, die auf Normalstation sind, noch gut versorgen können. Auf der Intensivstation werden die Kapazitäten aber langsam knapp. Das liegt zum einen daran, dass wir in der ersten Welle keine anderen Patienten mehr behandelt haben oder wenige, während jetzt der Normalbetrieb ja weiterlaufen muss. Das heißt, auch diese Patienten benötigen Platz auf der Intensivstation. Und zum Zweiten, das Personal gerade auf der Intensivstation doch mittlerweile wirklich sehr belastet ist durch die tägliche Arbeit mit den Covid-Patienten, die sehr aufwendig ist. Daher wirklich mein Appell, vor allen Dingen auch die Älteren sich impfen zu lassen und sich auch mit AstraZeneca impfen zu lassen. Nur noch mal so ein paar Zahlen. Das Risiko für einen über 65-Jährigen an der Covid-Erkrankung zu versterben, wenn man sie hat, ist 2%. Das Risiko, eine dieser gefürchteten Thrombosen nach einer AstraZeneca-Impfung zu bekommen, liegt bei mehr als 1 zu 100.000. Ja, das ist also ganz klar, dass die Impfung schützt und man sollte da nicht darauf warten, irgendeinen anderen Impfstoff wie BioNTech oder Moderna zu bekommen, sondern die Chance zu ergreifen, wenn man die Möglichkeit hat, sich auch mit AstraZeneca impfen zu lassen. Nächste Frage. Generell war ja die vergangenen Tage bereits zu beobachten, dass die Zahlen auch im Zollernalbklinikum gestiegen sind. Was bedeutet das für Ärzte und Pfleger? Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die sogenannte dritte Welle zeitlich eng auf die zweite folgt. Vielfach berichten Ärzte und Pflegekräfte von zunehmender Erschöpfung. Ja, also ich halte den Begriff dritte Welle fast für problematisch. Wir im Zollernalbklinikum hatten eigentlich Dauerhochwasser. Also nach der zweiten Welle ist das gar nicht so richtig abgeebbt, wie damals nach der ersten Welle, als wir nur noch 2 oder 3 Patienten stationär hatten. Ich habe das vorhin schon gesagt. Wir hatten auch zwischen der zweiten und dritten Welle, wenn man überhaupt von einem Unterschied sprechen will, doch in der Regel 10 bis 15 Patienten stationär im Krankenhaus. Insgesamt gehen wir mit den Herausforderungen professionell um. Die Vorgänge sind ja mittlerweile eingespielt. Wir wissen, wie wir die Patienten isolieren, behandeln müssen. Trotzdem sehnt sich natürlich auch das Krankenhauspersonal nach Normalität. Auf Normalstationen ist die Belastung noch eher gering, natürlich höher als bei der Versorgung von Normalpatienten. Die Belastung gerade der Pflege auf der Intensivstation ist aber sehr hoch. Der Pflegeaufwand für Covid-Patienten ist wirklich enorm und dazu kommt natürlich die Belastung durch das dauernde Tragen der Schutzausrüstung, das Umziehen, wenn man das Zimmer verlassen muss, das zehrt auf Dauer doch sehr an den Reserven. Welche Bedeutung hat die Impfung von Ärzten und Pflegern in der Bewältigung der dritten Welle? Das ist die nächste Frage. Ist dies möglicherweise auch eine psychologische Erleichterung? Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine psychologische Erleichterung. Man weiß, dass man vor einer Infektion und vor allen Dingen auch vor einem schweren symptomatischen Verlauf durch die Impfung weitgehend geschützt ist. Glücklicherweise ist die Impfbereitschaft unter dem Personal des Zollernalbklinikums auch wirklich hoch, sodass die meisten durch die Impfung jetzt einen Schutz erworben haben. Und das macht die Arbeit natürlich insgesamt etwas leichter. Zumal man sagen muss, wir hatten ja auch im Personal viele Erkrankte, zum Glück nie in dem Ausmaß wie in anderen Krankenhäusern, dass wir den Regelbetrieb nicht mehr aufrechterhalten konnten. Aber einige Kollegen sind auch wirklich schwer erkrankt, zum Glück keine Todesfälle, aber es gab auch schwere Verläufe unter Angehörigen des Personals. Nächste Frage. Die Corona-Müdigkeit greift auch in der Bevölkerung um sich. Viele sehen sich nach mehr Normalität. Muss man es dennoch ernst nehmen? Ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich das völlig verstehe, auch ich persönlich sehne mich nach Normalität. Ich habe 3 schulpflichtige Kinder, sehe auch, wie die im sogenannten Homeschooling doch leiden und sich wirklich nach dem Schulunterricht zurücksehnen. Aber ernst nehmen muss man es trotzdem. Bei den über 65-Jährigen ist Covid-19 mittlerweile in den industrialisierten Staaten Todesursache Nummer 3. Also das ist wirklich ein Wort. Ich habe es gesagt, bei den über 65-Jährigen ist, wenn man sich infiziert hat, die Mortalität bei ungefähr 2%. Gerade auch vor dem Hintergrund der jetzt etwas aggressiveren Virusvarianten, die wir haben. Bei den über 80-Jährigen ist die Mortalität 10%. Auch das weiß man. Also das ist und bleibt eine wirklich ernstzunehmende Erkrankung. Wenn man wirklich völlig öffnet, wird das Gesundheitssystem unkontrolliert überlastet werden. Was passiert, sieht man gut in Brasilien. Die Situation ist da völlig außer Kontrolle. Hohe Todesraten und eine völlige Überlastung des dortigen Gesundheitssystems, das natürlich nicht so leistungsfähig ist wie das in Deutschland, aber nichtsdestotrotz könnten wir deutlich höhere Inzidenzraten und dann deutlich höhere Patienten mit schweren Verläufen nicht mehr versorgen. Außer in Brasilien sieht man das im Moment ja auch in Indien. Auch dort explodieren die Infektionszahlen mit teilweise jetzt zuletzt 300.000 gemeldeten Neuerkrankungen pro Tag. Man kann sich vorstellen, dass in Indien sicherlich nicht flächendeckend getestet werden kann. Also ist die Dunkelrate wahrscheinlich noch sehr viel höher. Und was man auch sieht in diesen Ländern mit den hohen Inzidenzen, ist das immer wieder Entstehen von neuen Varianten. Zum Glück helfen die bekannten Impfungen ja nach wie vor gegen diese neuen Mutationen, aber es besteht natürlich immer ein Risiko, dass das auch mal nicht mal der Fall sein kann. Deshalb muss man wirklich alles daran setzen, die Krankheit oder die Ausbreitung möglichst zu kontrollieren und hoffentlich bald so viele Menschen doch geimpft sind, dass man dann zur Normalität zurückkehren kann. Und die letzte Frage: Scheinen Ihnen verschärfte Maßnahmen, wie sie etwa Intensivmediziner seit einiger Zeit bundesweit fordern, aus Ihrer Sicht sinnvoll oder ohnehin nötig? Wie blicken Sie auf die derzeitige Debatte, insbesondere zwischen Medizin und Politik? Also die verschärften Maßnahmen, wie sie Intensivmediziner fordern, sind aus medizinischer Sicht nötig. Das ist leider so, auch wenn ich Ihnen vorher gesagt habe, dass ich durchaus jeden Wunsch nach Normalität nachvollziehen kann. Aber die meisten Krankenhäuser sind kurz vor der Kapazitätsgrenze, auch wenn man das außerhalb des Krankenhauses vielleicht auch gar keine Bekannten, die an Covid mal erkrankt sind, nachvollziehen kann. Es ist aber so. Also noch höhere Inzidenzzahlen wird das Krankenhaussystem nicht verkraften. Und es geht ja nicht nur darum, genügend Kapazitäten zu haben, um Patienten auf der Intensivstation zu behandeln. So ein Intensivaufenthalt ist ja etwas höchst Belastendes, was auch, wenn man es überlebt, lange dauert, bis man sich völlig davon erholt hat. Also das Ziel muss ja eigentlich sein, dass Menschen überhaupt nicht auf die Intensivstation müssen. Das ist der medizinische Aspekt. Dass es natürlich in der allgemeinen Bevölkerung eine Müdigkeit gibt, ist, wie gesagt, klar nachvollziehbar. Die einzige Alternative zu den Maßnahmen, die man sonst hat, ist eine deutliche Steigerung des Impftempos. Dass das aus verschiedenen Gründen jetzt nicht so gut geklappt hat in Deutschland, ist ja in den Medien ausgiebig breitgetreten worden. Und das muss ich, glaube ich, im Rahmen dieses Podcasts nicht wiederholen. Damit bin ich mit der Beantwortung der Fragen auch schon am Ende. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit schaffen und Sie haben etwas dazugelernt, konnte Ihre Fragen beantworten. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.
Unser Herz schlägt für das Leben.